Hallo. An alle da draußen, die diese Botschaft hören werden, Jesus liebt dich. Okay, lass uns mal beten. Achso, 2. Samuel 7. Ja, ich danke dir, dass du mich hier durch dein Wort führst und dass so viel drin steht. Und dass selbst die Geschichten so viel von deinem Herzen haben und so viel Geistliches, was uns durch den Dach, du weißt, was ich meine, ne? Bringt uns einfach durch den Dach. So, ich danke dir, dass du uns veränderst und ich bitte dich, dass du auch heute wieder dein Wort nimmst und einfach uns erfüllst in deinem Geist, dass du lehrst und uns begleitest und mich Demut gibst für dein Wort. Ich danke dir. Amen. Okay, 2. Samuel 7, Vers 1. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsherum. Also, da sprach der König zu dem Propheten Nathan, also David sprach zu Nathan, dem Propheten, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, hey, aber die Lade Gottes, die wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König, ja, geh hin, tu alles, was in deinem Herzen ist, denn der Herr ist ja mit dir. Ich kenne das. Kennt ihr das? Ich bin genauso in der Situation, bin ich wie David. David ist so ein Typ, der muss immer irgendwas machen. Ne? So, wenn es ruhig wird und der Kinder wirklich wichtige Aufgabe hat, so, die irgendwie Sinn macht, so dann für ihn zumindest, so dann wird ihm langweilig so und dann, weißt du, dann wird er unruhig. So, er hat zum Beispiel Boden putzen müssen. So. Also David war als Kind jeden Tag draußen mit den Schafen. So, das war ein Fulltime-Job. Ne? So, und dann kam er zum Haus Sauls, dann musste er die ganze Zeit Lobpreis machen, was weiß ich. So, dann musste er aufs Feld raus und hat nur Schlacht hinter Schlacht gehabt. So, war auf der Flucht mit seinen Männern, musste durch die Wüste, musste kämpfen, musste überleben. So, musste mich mit so einem Torn musste er sich abgeben wie Nabal und so. Ne? Und da war nur am Kämpfen, bis jetzt. Weil jetzt sind alle Feinde ringsherum um ihn weg, fast alle. So, und jetzt hat er Frieden. Und jetzt sitzt er da an seinem Kamin, in seinem Sessel und tritt Däumchen. Und es wird ruhig um ihn und er ist nicht beschäftigt. So, und da ist kein Alltag und kein Job und nichts. So, und er denkt sich, irgendwas muss ich machen. So, und es ist cool, dass er auf die Idee kommt, weil er guckt sich so sein Haus bestimmt an und denkt so, ach, schöner Palast. Zedernholz überall, Gold und Frauen und das und jenes. So, und dann denkt er an die Bundeslade, die ja vor kurzem reinkam. Ne? So, und denkt so, Mann, Gott hat nun Teppiche drin, Zelt. Ne? Bis dahin war die Bundeslade, also ein Fürbote von Philister und Philistern und beim Haus von dem Typen Obed Edom, der Gatiter, der die Lade für sich, also ein bisschen beherbergt hat bei sich zu Hause. Aber ansonsten war die Lade Gottes nur seit Auszug von Ägypten, seit Wüstengang so in dem Zelt der Begegnung. Nur die Hohepriester durften dahin. So, ne? Das war der Hammer. So. Gott hat gesagt, ich habe keinen festen Platz, aber ich werde euch einen Ort geben und ich werde bei euch wohnen, sodass ihr jederzeit zu mir kommen könnt und zu mir beten könnt. So. Und meine Wohnung bei euch ist ein Zelt. Ich bin beweglich. So, und ich gehe mit euch mit. So. Aber jetzt hat Israel ihr verheißenes Land und ihren König. So. Das sind und David möchte einen Tempel bauen. So ein Häuschen für Gott. Na, lesen wir mal im Vers 11. die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte. Der Herr, ach nee, ist nochmal den letzten Satz. Und ich habe dir vor, also Gott redet damit David, ne? Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Also Gott kommt im Endeffekt dann zu David und sagt so, hey, ich will nicht, dass du mir ein Haus baust. So, du bist überhaupt nicht fähig dazu, mir ein Haus zu bauen. So, ich baue dir ein Haus. Und das wird ewig stehen. Du kannst mir ein Haus aus Pappe bauen oder aus Holz oder Stein oder Gold, meinetwegen. Das wird nicht die Ewigkeit durchhalten. Das ist zeitlich begrenzt, das verfällt. Ich werde ein Haus bauen, was ewig Bestand hat. So. Also lass mich mal der Baumeister sein. Und sei du mein Knecht und hör. Und es ist passiert. So ein Haus, das ewig Bestand hat. Gottes Tempel, wo Gott wohnt, wo man Gott begegnen kann. So, wo seine Präsenz hier auf der Erde. Und was ist das? Laut Neuen Testament sind wir das. Paulus war in genau der gleichen Situation beim Lernen, ich habe mit seinem Briefchen schreiben, hat er gesagt, oder wisst ihr denn nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? So seid ihr geheiligt, weil Gott in euch wohnt. Gott hat sich einen Tempel gebaut. Der ist nicht aus Stein, der ist nicht aus Fleisch. Hey, Gott wohnt in uns. Und genauso wenig so wie David Gott ein Haus bauen konnte, so was Gott gerecht wurde, können wir in unserem Tempel bauen. Also du kannst es nicht schaffen, so heilig zu sein, heilig zu leben. Du kannst es nicht tun, irgendwie dich selbst, dein Leben, deine Gedanken, deine Denkweise, deine Kraft, deine Emotionen, alles, was dich beherrscht und kontrolliert, alles, was dich ausmacht, du kannst es nicht schaffen, egal wie viel Schnörkel du in dein Leben reinbaust, einen Tempel zu bauen, wo Gott einfach reinpasst. Gott sagt, ich nehme in euch Wohnung und ich werde euch dann leiten und lernen und verändern. Und ich werde euch bauen. Ich werde meißeln und ich werde Dinge rausnehmen und neue Dinge reinsetzen. Ich habe eine neue Schöpfung gemacht und die ist nicht zum Anfassen, sondern die ist geistlich. Wir sind wiedergeboren, wir sind eine neue Schöpfung. Jesus war der Erste, wir kommen danach. Eine neue Schöpfung, die ist, selbst wenn mein Leib jetzt stirbt, die bleibt. Ewig. Also Gott baut uns. Und Gott zeigt uns nach und nach eine Stelle in unserem Leben, und die meißelt er weg. Aber zu seiner Zeit, mit seiner Geduld, mit seiner Ruhe. Und wir können damit leben, oder? Also ich weiß nicht, Gott hat mir schon ein paar Sachen gezeigt, wo ich weiß, so, hey, das gehört nicht in mein Leben. Aber wie gesagt, ich kann niemand den Tempel nicht bauen. Ich kann mich nicht zum Superchristen hinstellen. Ich schaffe es einfach nicht, so zu leben. Selbst wenn ich Pharisäer wäre, würde ich es nicht hinkriegen. Weil ich habe einfach immer noch dieses Fleisch, das mir annimmt. Ich bin immer noch so selbstzentriert und so selbstverliebt. Ich schaffe es nicht. Und Gott will das auch nicht. Weißt du? Und wir haben doch echt viel Gnade für uns selbst, oder? Gott sagt, ich komm's hin, ich hab's schon wieder gemacht, oder ich krieg's immer noch nicht hin. Oder ich habe schon wieder jemand verletzt, oder meine Frau schlecht behandelt, oder sonst irgendwas. Ne? Und Gott sagt, dir ist vergeben. Und jetzt geh weiter. Versuch's nicht mehr zu tun. Versuch's in meiner Kraft zu machen. Versuch das nächste Mal auf meine Stimme zu hören. Die ist ganz leise, aber die ist da. Versuch einen besseren, meinen Weg zu gehen. Und das machen wir. Wir sagen, nee, deine Gnade nehme ich nicht an. Ich will jetzt verändert sein. Und du fängst an, dich zu geißeln und du fängst an, dir weh zu tun, damit du das nächste Mal nicht wieder machst. Das ist Quatsch. Du gehst zu Gott und sagst, ich preise dich und ich danke dir, dass ich weitergehen darf, oder? Hey, und genau mit dieser Liebe für uns selbst, mit genau mit der gleichen Liebe sollen wir auch zu anderen gehen. Weißt du, es gibt noch mehr Tempel. Und das bist du und du und du und alle weltweit. Sondern die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Die sich bewusst für Jesus entschieden haben und gesagt haben, ein neues Leben will ich. Und jetzt bin ich gekreuzigt und ich sterbe. So. Und ich merke immer, wie wenig Geduld ich für andere habe. So. Weil es passiert zu schnell, dass man halt so seinen Bruder oder seine Schwester anguckt. So, und dann die ganzen Makel und Fehler sieht. So, weißt du, und sagt, jetzt ist schon 3 Jahre rum, so, und hat sich noch nicht verändert. So, also, oder ich sehe da dieses Ding da und unterschwellig, so erzählt man das dann mal so nebenbei, ne? So was falsch an dem Meaning ist. So, Gott will auch nicht und hat uns auch nicht dazu gestimmt, dass wir den Tempel nebenan bauen. Was cool ist, dass Gott uns manchmal benutzt, so, um dort mitzubauen. Aber dann ist er derjenige, der uns sagt, so, hey, erzähl das, ermahne. Oder erbaue. Oder tröste. Jetzt weine mit. Jetzt ruf mal an. Jetzt gib einfach mal was zu trinken oder zu essen. So, jetzt gib einfach mal eine Umarmung, das reicht schon. Also wir dürfen mitbauen, so, aber wir sind nicht die Bauer. So, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen seine Arbeiter vergebens. So, hey, wir haben einen Baumeister. So, wir haben einen Eckstein und darauf muss alles bauen. Jesus. Also es ist gut, wenn deine Einstellung ist so, ich möchte den Bruder oder die Schwester segnen, oder mich selbst. So, ich möchte Veränderungen sehen in mir, in anderen. So, ich möchte Vorbild sein und ich möchte den anderen dienen. So, hey, aber zu seiner Zeit, zu Gottes Zeit. Hast du genauso viel Zeit, wie du dir lässt? Wie sich Gott bei dir lässt, genauso viel Zeit, so müssen wir auch den anderen lassen. Und das heißt Vertrauen in Gott, im Heiligen Geist, dass er zu jedem von uns persönlich kommt und persönlich individuell eine Sache anspricht, die er zu seiner Zeit bearbeitet und dann Kraft gibt, damit es weg ist. Weil manche müssen erst gebrochen werden, weil sie wie ein Luftballon durch die Welt schweben. So. Vers 4, aber es geschah, in derselben Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Geh hin, rede zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt, an dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufgeführte, bis zu dem Tag, bis zu diesem. Sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu irgendeinem Stammeshäupter von Israel, denen ich geboten, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, hey, warum baut ihr mir kein Haus, das Leben nullt? So sprich nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr, der Herrscher. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich liebe das. Weißt du, Gott kommt, es ist nur indirekt so unser Weg, so den wir uns selbst wählen. So klar haben wir eine Möglichkeit, ich gehe nach da und du gehst deinen eigenen Weg dann, wenn du genau weißt, was Gott will und du entscheidest dich für die andere Richtung. Ja, aber wenn dein Herz so ist, auf Gott eingestellt, so wie David, so von Anfang an, so, und ich möchte dir folgen, egal wohin du mich leitest. So, ja, dann wird Gott dich auch führen, und zwar an genau die Orte, wo er dich haben will. Da wärst du von alleine nie hingekommen. Und das ist der Hammer. Weißt du, David ist ein kleiner Hirte, so, und hütet die Schafe und hat ein Herz, so, und Gott, das ist deins. So, und das ist alles, was Gott braucht. Und er nimmt dieses kleine Herz von diesem kleinen Jungen, so, und macht einen Stempel drauf und sagt, du wirst der König Es war der größte König, den es je geben würde. So, aus dir wird mein Sohn, werde ich kommen. So, und dein Haus, durch dich werde ich ein Haus bauen, durch deinen Samen. Und das Haus wird ewig sein. So, dieser kleine Knirps, der da ist und seine Schafe hütet. Das Einzige, was du brauchst, ist das Herz, das ausschreit, das ist deins. Du bist Gott. Ich bin eine Schöpfung. Ich bin dein Knecht. So. Und er hat schon seinen Plan in dein Leben gelegt. Und das Einzige, was du noch tun musst, ist weitergehen. Mit dem gleichen Herzen. So, weil der Weg ist schon bereitet. Er hat gesagt, er hat uns berufen und er hat uns auserwählt. Er hat uns ein bestimmtes Maß an Glauben gegeben, jedem anders. So, und bestimmte Gaben, jedem anders, nach unterschiedlichem Gewicht. Der eine hat so viel Talente, der andere hat so und so viel. So, Gott hat jedem was ganz Besonderes reingelegt. Es ist nicht möglich, dass jeder von uns so ein Superchrist ist, der Millionen Menschen erreichen kann. Das ist Quatsch. Das ist absolut unbiblisch. Es ist nicht möglich, dass jeder Vollzeitmissionar ist und in der Gemeinde arbeitet. Wo sind denn die Gemeindeleute? Weißt du? Die Leviten, die im Tempel arbeiten, so wie ich einer bin, so, oder meine Frau, so, wir dienen euch. Unser ganzes Leben haben wir geopfert und haben gesagt, das gehört den Schafen, die du hierher schickst. So, wir sind eure Sklaven. Ich mache euch das Klo hinterher sauber. So, ich wasche danach ab. Ich mache hier einen Boden. So, ich bin euer Sklave. So. Und ich bin das gerne, weil ich bin freier Sklave. So. Geben ist seliger denn nehmen. Aber es kann nicht jeder Vollzeitmissionar sein. Es kann nicht jeder Lehrer sein. So. Es sind so viele Christen, machen sich wie ein falscher Lehrer so viel Stress. Es ist eine übelste Last. So. Und im Endeffekt kommen sie dann an den Punkt, wo sie sagen, ich schaff's nicht, ich bin nicht würdig, überhaupt mit Jesus zu gehen. So. Nicht jeder Christ soll auf der Straße stehen und das Evangelium predigen. Hat Gott nicht so gemacht. So, und die einen sind als Evangelisten eingesetzt und die können dann nicht anders. So wie Paulus gesagt hat, ich bin Evangelist und ich kann nicht anders. Mir brennt in der Seele. So, ich muss einfach rausgehen, um glücklich zu sein, um mit Menschen zu reden. Und ich habe die Masse aller Christenheit, die ich kennengelernt habe, so, die haben dieses Herz nicht. Die haben auch die Gabe nicht bekommen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die sind in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, im Familienkreis und dort sind sie Licht und Zeugnis. So, genau dafür hat Gott sie bestimmt. Diese Größe kommt nicht in großen Taten, sondern Größe ist in den kleinen Sachen. Gott legt immer den meisten Wert auf diese Kleinigkeiten. Und ich kenne mich, ich bin Mensch. Und ich gucke, also ich automatisch will, natürlich, wenn ich die Wahl habe, König sein. Klar. So. Hörte von früh bis nachts da auf die Wiese ackern. So ein, oder König. Ich würde gerne der gerechteste König der Welt sein. Das so mal ein bisschen Ordnung in die Regierung reinbringen. Ein bisschen Göttlichkeit. Also ich wäre gern König. Auf der anderen Seite wäre ich nicht gern. Ne? Aber ich meine, wenn ich die Wahl hätte, logisch, das ist mein Herz. Ich glaube, Gott, Paulus sagt auch so, strebt nach den größeren Gaben. So, der sagt nicht, sei zufrieden mit den kleinen Sachen. So, bete ruhig dafür. So, ne? Oder freu dich darauf. So, sei bereit. So, wenn Gott mehr für dich hat, so, dann freu dich. Nimm es gerne in Empfang. So, dann kannst du noch mehr Segen sein. Für dich und für andere. So, aber hey, wenn du der Kleinste in der Welt sein wirst, weil Gott dich dazu bestimmt hat, so, hey, dann freu dich darüber. So, weil wenn du dein Leben lang dafür bestimmt bist, im Hintergrund zu arbeiten, wo keiner dich hört oder sieht, so deine Gebete, dein Flehen nicht wahrnimmt, so und deine heimlichen Spenden, dein Segnen von Missionaren oder sonst irgendwas, so, was keiner sieht, außer du und Gott, so, weißt du, hey, dann bist du der Größte von uns allen. Ich stehe im Vordergrund, so. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ich wollte es nicht. So, aber Gott hat mich dazu berufen, ich kann auch nicht anders. Ansonsten weiß ich, ich bin nicht auf seinem Weg. So, weißt du, aber da du im Hintergrund arbeitest, so ein, und was nur Gott sieht im Verborgenen, hey, du bist viel größer als ich. Du wirst viel mehr Reichtum haben im Himmel als ich. So ein, einfach nur deswegen, so ein, weil ich bekomme eine Menge Ehre dafür. Zu mir kommen die Leute und sagen Danke und was ist ich? Komischerweise ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, danke, dass du meine Kacke immer wegwischst. Aber größere Sachen. Ich danke dir, dass... Na, eigentlich ist ein Danke ziemlich rar, so als nächstes Mal. Aber es passiert. So, aber es geht doch nicht darum, so, cool, dann habe ich doch ein bisschen mehr am Himmel. Weil Gott sagt, so, wenn du deine Ehre, deinen Dank schon hier von Menschen kriegst, dann hast du den Himmel nicht mehr. Weil du hast deinen Lohn ja schon bekommen. So, also wenn du dich preisen und danken lässt und du es unbedingt jedem immer gleich, wenn es dir wichtig ist, so, dass alle wissen, was du gerade gemacht hast. So, ne? Oder dass du das gemacht hast, so, dann wirst du deinen Ruhm hier kriegen, aber das ist, wenn dann die Feuertaufe kommt, weg. So, und das ist eigentlich ziemlich trottelig, so, wenn man so unbedingt jetzt gesehen werden will hier. Weil das nützt mir euer Dank. Wie gesagt, ich habe schon jeden Dank vergessen, der früher war. So, ey, tu es nicht für die Menschen. Tu es für dich. Sei da an dem Punkt Egoist. So, hey, da wartet eine Menge auf dich. Und früher habe ich immer diese riesen Evangelisten bewundert, so wie Börtchen, der die Welt verändert hat. So ein Luther, der echt was Mächtiges hingestellt hat, obwohl er selber geistlich ein Irrlehrer war. Zum größten Teil. Außer bei den Amis, die verehren den. Aber, dass du dann, ich weiß nicht, so ein, hier, wie heißt der jetzt, Pazami? Ne? So ein, der jetzt gerade so ein Heiliger ist, so ein Superchrist, ne? Wird von allen erhoben, überall hörst du den Namen, Pazani kommt, so kommt auch nach Görlitz, 2011. So ein, bin beim Allianztreffen, alle sind total happy und aufgeregt und nervös und fiebern und planen und beten und sammeln Gelder und versuchen irgendwie große Räume zu kriegen und was weiß ich. Weißt du? Ich meine, klar, Pazani steht ganz oben, wenn er so heißt, aber ich glaube, so wird er ausgesprochen. So, er steht ganz oben, weißt du, und wird gesehen von der Welt. Weil er ist derjenige, der da steht, auf den die Augen gucken, aus dem die Worte kommen. So, hey, aber er ist nicht das eigentliche Werkzeug. So, weißt du, eigentlich ist er der Kleinste von allen. So, weil er ist der, der gesehen wird. Er ist der, der den Ruhm erntet, wenn Leute zum Glauben kommen. So, aber die Großen in dem Spiel, das sind die anderen alle. Was denkst du, wie viele Christen hier beten? Du wirst von dem nie hören. So, wer ist denn Peter Unger oder Ursula Gatschenka? So, keine Ahnung, wie die alle heißen. Unsere Brüder und Schwestern, die dafür beten, die dafür Geld geben. Hier ist ein Euro, mehr habe ich nicht, aber der gehört dem Amt. So, hier ist eine alte Bibel. So, ich brauche es nicht mehr, ich habe eine neue. Dem gehört irgendein Christen, der neu zum Glauben kommt. So, weißt du, die sagen so, ey, ich selber habe nicht die Berufung bekommen, eine Mission zu sein, ich würde es irgendwie gern. Aber Gott sagt, nee, ich soll nicht aufs Missionsfeld. So, weißt du, ey, dann unterstütze irgendjemanden, der da auf dem Missionsfeld ist. So, und du bist mittendrin. Dann bist du der Große im Spiel und du bekommst die meiste Ehre. Ich schätze nicht gering, so was im Hintergrund passiert. Das sind die Werkzeuge, die Gott am meisten benutzt. Der Pazani im Endeffekt ist dann das Schlusslicht. Ist dann im Endeffekt aus all dem, was da ist, aus Gebet und Organisation und Spendengelder, Dings da und das ganze Nacharbeiten dann, ne, zu der Jüngerschaft, die viel mehr Kraft und Energie kostet als Evangelium einfach zu predigen. So ein, weißt du, so ein Pazani ist halt dann der Kopf. hast du alle zusammen und im Endeffekt wird auf diesen einen Punkt gearbeitet, so, wo er dann redet, eine halbe Stunde. So, dann kommen die Leute, die zum Glauben kommen sollen, so zum Glauben. Ein paar Zwane verschwindet wieder im Hintergrund. So, und dann geht die Arbeit weiter und die Leute werden gelehrt, allein zu Jesus zu gehen. So, also erstmal dieser kleine münzige Punkt. Verstehst du? So, denk nicht zu groß. Weil klar ist es cool, da oben zu stehen und zuzusehen, du wirst benutzt, das Evangelium zu predigen und Millionen kommen zum Glauben in deiner Lebenszeit. Klar ist es genial. So, ja, aber schätze nicht gering, so, was Gott mit dir vorhat. Ihr seid zufrieden in dem Kleinen. David war ein Hirte und war zufrieden. Der hat die coolsten Lobpreislieder dort bekommen. Die tiefsten Erkenntnisse. So, obwohl Jesus noch gar nicht da war zu der Zeit. Ja, was denkst du, wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns lehrt, und der uns tröstet und der uns leitet. Was denkst du, was du für Lobpreislieder und für geistliche Erkenntnisse bekommst, wenn du mit Jesus zusammen bist und es einfach nur genießt, da zu sein, hier zu sein, jetzt mit ihm zu sein. Ja, und das ist super spannend, was Gott für uns vorhat. Also um ein guter Christ zu sein, mal als Schlusspunkt, so musst du nicht ein König werden, sondern um mächtig Einfluss zu haben im Laufe der Dinge und mächtig benutzt zu sein, da musst du einfach nur echt sein mit Gott. Und das war's. Und da, wo du es am meisten das Herz gehörst, da bring dich ein bei jemandem, der es schon hat, wenn Gott dich nicht dazu berufen hat. Zum Beispiel Ehe. Hat Gott dich nicht für die Ehe berufen, dann such dir ein Ehepaar und segne die. Geh da hin und biete dich als Babysitter an. So, bring dich ein, segne die. Oder wenn du keine Kinder gebären kannst irgendwann mal, kann ja sein, so, hey, dann geh irgendwie und segne irgendein Ehepaar, das Kinder hat. So, und adoptiere die Kinder so indirekt. So, kauf du denen zu jeder Möglichkeit das Geschenk. Geburtstag, Ostern, Weihnachten, was weiß ich. So, weißt du, bring dich einfach ein. Wenn du eine Mission willst, so, und Gott sagt, nee, du bleibst Bäcker und wirst dein Leben lang backen. So, hey, dann investiere dich in diese Missionen oder in die Missionare, die da ausgesandt sind und da kämpfen. So, hey, und du bist mit dabei. So, Paulus hat gesagt, oh Mann, ich wünschte, ich könnte leiblich bei euch sein, aber wir sind bei euch im Geist. So, hey, dann bring dich ein im Gebet und auch im Leiblichen. So, hey, vertraue auf die kleinen Sachen. Und der gesegnetste Mensch ist der, der schafft, am wenigsten gesehen und gehört zu werden. So, die ersten Jahre bei mir, so, als Gott mich in eine Mission berufen hat, und dann, da war ich so im Hintergrund, dass ich jetzt nach Jahren kennen wusste, wer ich bin und was ich mache in der Gemeinde. Und ich habe eine Menge Kacke weggewischt von den Leuten. So, und eine Menge bedient an den Tischen. Eine Menge vorbereitet und nachgearbeitet. So. Hab sie nie interessiert, wer ich bin und was ich mache. Und dass ich ihr Sklave bin. So. Na und? Ich habe mit jedem Tag mit Freuden Jesus gedient. Ich habe das Klo geputzt. So. Und ich habe sogar noch ein Tuch genommen, was mir irgendwann verboten wurde. So ein Abwaschtuch, also Abtrocknetuch. So. Und hab die Klobrille und das Becken gewienert. Das hat geklemmt. Ich habe das geliebt. Du bist fast die Klotür aufgemacht und so. Weißt du? Nicht für die Leute, weil die haben ja eh nicht gewusst, wer da putzt, sondern auch für Gott. So, und für die Leute, um die zu segnen. So, ich habe bedient, ich habe gemacht, von früh bis spät. So, und mein Lohn war nicht der Dank oder der Ruhm, so, sondern mein Lohn war Gott. Ich habe Gott so intensiv kennengelernt, so hätte ich nie kennenlernen dürfen. Noch nicht mal eine Bibelschule. Weißt du, ich war in jeder Situation auf Gott angewiesen. Ich hatte Freude, Gott hat sich offenbart. Ich habe gesungen und geputzt. Heute singe ich nicht mehr so viel beim Putzen. So, aber hey, es lohnt sich, im Hintergrund zu sein. Hey, und Gott sagt, so, und Jesus sagt, geben ist seliger denn nehmen. Ne? So, er gibt 100-fach zurück von dem, was du gibst. So, rechnen wir nach, gib 1 Euro in Gottes Werk und bekommst 100 zurück. Rechne mal nach. Also ich mache so, wir gehen mindestens um den 10. in die Gemeinde. Habe ich schon immer gemacht. Muss jeder selbst entscheiden. Und dann geben wir noch mehr. So jeden Monat individuell. So manchmal ist es sehr viel mehr. So manchmal ist es nicht mehr. Manchmal ist es ein bisschen mehr. Aber von irgendwoher muss halt auch der Kaffee kommen, der Tee und das Klopapier und, weißt du, so die ganzen Kleinigkeiten, Handseife und so. Hey, bring dich ein, investiere. Hey, wir sind Missionare, wir sind ärmer als Hartz-IV-Empfänger. Wir sind viel reicher. Hey, und wenn Gott noch mehr will, gebe ich noch mehr. Weil ich weiß, ich kriege noch mehr zurück. Hey, wir sind reich. So, uns geht's gut. Wir sind so gesegnet. Und wir haben noch nie irgendwas vermisst. Und egal wie hoch die Rechnung war, ob tausende Euro oder hunderte, wir sind arm wie Keuchenmäuse, aber das Geld konnten wir nur bezahlen. Ist es wurscht. Vertraue in Gott. Weißt du noch, die arme Witwe, die da kam? Keine Angst, das soll keine Spendenpredigt werden. Ich komme doch keine Kollekte nachher, aber es ist halt auch mal dran. Diese kleine Witwe, die da kommt, ne? Zuerst der Pharisäer, der echt reich ist und nach Geld stinkt. Und dann macht sie ein Portemonnaie auf und holt ein paar Scheine raus. Und dann gab es immer diese Trompeter da, ne? Und Klatscher, die da mitgegangen sind. So im Tempel, alle beten an und so weiter. Ne?
Bring, bring, bring.
So, und der Pharisäer guckt, so gucken es alle. Ja, und dann macht er seine Scheine und wirft die in die Kollekte, erhobenen Hauptes streitet er weiter. Wie viel habe ich Gott gegeben? Und dann kommt diese alte Dame, ne? Diese alte Oma, zum Halbrentner, kann sich kaum bewegen. Die hat keinen Klatscher, die hat keine Trompete mit. Die kommt nur an. So einen Menschen guckt man nicht an. Siehst im Blickwinkel, alte Oma, guckst weiter. Keiner sieht die. Außer die Jünger und Jesus. Ich denke mal, Jesus guckt die an, voller Liebe und denkt so, oh, das ist so eine wunderschöne Frau. Das ist mein Schäfchen. Und die Jünger gucken Jesus an, wo guckt er denn hin? Und dann gucken sie zu der Alten. Und die haben natürlich den Gedanken so, mal gucken, was die da einwirft. Ne? Und die kommt dann an und macht so ihr kleines Pottenmärchen auf, guckt so, hat dann ihren Cent und wirft dann ihren kleinen Cent da rein, ne? In diese kleine Spendose. Und die Jünger natürlich, Jesus, hast du das gesehen? Ein Cent. Ein Cent für Gott. Total gerichtet. Und Jesus guckt die an, total verliebt, und guckt seine Jünger an und sagt nur, die hat viel mehr gegeben, als alle anderen. Das ist bald kein Zitat. Die hat viel mehr gegeben. Die hat nämlich alles gegeben, was sie hatte. Also wusste sie ja zu wenig. Dann gibt sie einfach alles und vertraut darauf, dass Gott den Rest gibt. Hey, genau das ist es denn. Leb dein Leben mit Jesus. Sei froh und sei glücklich, genau hier und jetzt. Wer zu viel in die Wolken guckt, rennt gegen Baum. Ne? Das sage ich jetzt jeder Predigt. Okay, lesen wir weiter. Warum? Vers 29, ja? Dann sind wir fertig. 10 Holz spricht David, so spricht der Herr der Herrscher. Vers 8. Vers 9. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und ich werde es einpflanzen, dass es dort bleibt und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe und ich habe dir vor all deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du tot bist, So will ich deinen Samen nach dir erwecken. Das ist hier der, wie heißt er? Salomo. Der aus deinem Leib gekommen wird und ich werde sein Königtum bestätigen. Also ein Knabe, du wirst irgendwann noch einen Sohn haben und dem, der wird mir das Haus den Baum verstreichen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, dann will ich ihn mit Menschenwuten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade, die soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, denn den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Ich schlage mal kurz zu Jesaja 9 auf. Müsste nicht. In Jesaja 9, Vers 5, kennt ihr alle. Ist eine Prophetie über Jesus. Eine total geniale Prophetie. Denn ein Kind ist uns geboren. Ach, schlag mal auf. Jesaja 5. Aber lass den Finger im Toten sammeln. Denn. Hast du? Mach mal. Los. Lies Gottes Wort, ist ein Segen. Nicht nur Hörer, sondern Väter sein. Ja, Jesaja 5, Seite 730 im Alten Testament.
Ich
weiß, die ist kurz
als Bibel.
Hey.
Ja. Cool, oder?
Ja. Okay, habt ihr? Seite 730. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind. Hast du? Gut. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Na, wer ist das? Jesus, ne? Und die Herrschaft, die ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen. Und jetzt ist krass, wie man Jesus nennt. Wunderbarer. Das ist klar, ne? Ratgeber. Was steht dann? Starker Gott. Und was noch?
Ewiger Vater.
Ewiger Vater. Jesus ist unser Vater. Und was noch? Friedefürst. Ja. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Also, können wir dazu zusammengehen. Ist genau das ist passiert. So ein Vers 17. Alle diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan den David mit. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach. Und das finde ich so herrlich. Ich meine, David hätte jetzt. Er sitzt da, oh. Also wenn ich jetzt nicht bald irgendeine Aufgabe kriege, so, dann baue ich nur Mist. Wisst noch, im Krieg ist er der absolute Held, kommt er nach Hause, ne, nimmt sich Urlaub vom Krieg, so ein, sitzt da auf seiner Dachterrasse und beklopft da irgendeine Frau beim Baden, ne, und Bathseba, so ein, und ja, im Endeffekt so ein Hut herum mit ihr, so heiratet sie zwar, aber erst nachdem er ihren Mann umgebracht hat. So ein, und das war ein echt netter. So ein, weißt du, so ein, ey, wir sind nicht zu gebrauchen, wenn wir die Füße hochlegen. Und deswegen sagt doch Gott so ein, oh Mann, arbeite. Ich will, dass du arbeitest. Was sollen die Welt draußen sagen bei euch? So, also Gott hätte das von der Regierung her nicht gut geheißen, hab's wie Empfänger. So, Gott hat gesagt, arbeite. Ich will ja keine Lotrichs haben, ich will keine Lotterleute haben. Weil die Leute, die nämlich nichts tun, und den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, zu träumen und zu spielen, sich verwöhnen zu lassen und zu unterhalten, das sind die, aus denen nie was wird. Und das sind die, die sich zu allem hinreißen lassen. Das sind die, die immer wieder eine Kacke fallen. Das sind die, die nie zur Erkenntnis kommen. Das sind die, die wankelmütig sind. Das sind die, die ein schlechtes Vorbild sind. Wenn du willst, dass aus dir was wird, um an arbeite. Nicht um Ruhm oder Geld zu verdienen, weil das kriegst du heute eh nicht mehr kaum. So, wer kriegt heute so einen super Lohn, ne? Manche schon, aber die meisten nicht. Sondern arbeite einfach, damit du kein Assi bist. Arbeite, damit du unterwegs bist. Sondern damit du nicht versucht wirst die ganze Zeit. Sondern damit du Gott erfährst. Weißt du? Vers 18, da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, der bin ich, Herr, du, mein Herr. Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? David ist dankbar. David hätte echt sauer sein können, so, und kennt das von dir. Du bist Feuer und Flamme für irgendwas, Gott sagt nein. Oder du hast irgendeine Vision, so, ich möchte dieses oder dieses Projekt machen, Gott bestimmt jemand anderen. Oder du hast ein Projekt, so wie wir damals, Gott hat uns eine Jugend, so eine Jugendarbeit gegeben. Die kamen einfach zu uns, die Kinder, und dann wurden es mehr. Dann hatten wir irgendwann Räume und dann hieß das Kreuzweg und dann war es eine Jugendarbeit. So im Ghetto von Leipzig. So, und war der Hammer. Und dann hat es Gott uns weggenommen. Hat es ihm einen anderen gegeben. So, war perfekt. Ich habe neue Aufgaben bekommen. War noch besser. So, weißt du, sei zufrieden, ob Gott was gibt oder nimmt. Und David, das ist total entspannt und freut sich und singt erstmal ein Lied, ein Gebet. Wer bin ich, Herr, dass du mein Herr, ja, nochmal. Da kam, Vers 18. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn, groß geschrieben. Ist auch im Hebräischen groß. Und wenn es groß geschrieben ist, das Herr, dann steht das immer für Jahwe, für Gott. Ne? Siehst du auch, danach kommt ein kleines Herr. Kommt ganz oft jetzt ein kleines Herr und ein großes Herr. Also wenn ein großes Herr ist, ja, aber kleiner Herr, Herr. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich? Herr, du, mein Herr. Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar, Herr, eigentlich sagt er ja immer, Herr meines Herrn, als Weisung für den Menschen. Und ich schlag mal, ihr müsst das üben, ihr müsst irgendwie ein bisschen fitter werden hier in Gottes Wort. Matthäus 22. Das ist im Neuen Testament. Matthäus 22, 41 bis 46. Oder auch Seite 1003. Matthäus. Bei mir 1003. Na gut, ist auch egal. Deswegen sollt ihr auch in der Bibel euch auskennen. Matthäus, jetzt bin ich durcheinander. Matthäus 10. Nee, was? Matthäus? Ah, ich hab die falsche Stelle auf. Ja, das war dann. Ich dachte schon, eine andere Bibel hier als Übersetzung, oder? Ja, okay. Lesen müsste man können. So, also Matthäus 22, Vers 41. Jetzt muss ich nur mal hier mein Zettelchen reinpacken. Okay. Als nun die Pharisäer versammelt waren, da fragte sie Jesus und sprach: Hey, was denkt ihr denn von dem Christus, also von dem Erlöser, von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm: Na, Davids. Er spricht zu ihnen: Herr, und wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jedem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Es ist erstmals cool, dass Jesus sagt, hier oder in den Zeilen kommt es andauernd: Herr meines Herrn, Herr, Herr. Ne? So, dass Jesus sagt hier, wenn David es hier singt so, oder sagt, so, dann ist er ein Geist. Das ist der Heilige Geist, der gerade durch ihn redet. Und zum anderen, so, ist es cool, dass er mit Jesus redet. Der Heilige Geist lenkt uns den Blick immer auf Jesus. Das ist seine Aufgabe. Und Jesus immer auf den Vater. Und der Vater wird auf Jesus. Oh, ist ja wurscht. Jedenfalls, weiß ich auch nicht, warum ich das gesagt habe. Ich fand es interessant. Lesen wir weiter. Achso, weil ihr Herr an der Hand kommt. Und es war noch zu wenig in deinen Augen, Vers 19. Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen. Also das ewige Bauen hat David damals schon erkannt durch den Heiligen Geist. Ja, das ist nicht nur jetzt auf meine Nachkommenschaft, ne, Hause Davids, sondern für die Menschen, für alle, für die Zukunft. Vers 20. Was kann da David weiter zu dir sagen? Hey, und achte auf die Gebete, wenn du mit Brüdern und Schwestern zusammen bist. Und wenn du aufschreibst deine Gebete als Lied oder als Gedicht oder einfach so für dich, um dich daran zu erinnern, hey, dann schätze ich nicht gering, weil der Heilige Geist ist in uns so. Hey, und er wird uns benutzen, wenn wir im Gebet sind. Es war so oft, dass ich keinen Plan hatte, wie es weitergeht. Ich fange an zu beten und habe eine Antwort. So, hey, vergiss das Gebet nicht. Bete intensiv und bete so, dass du dir selber auch zuhörst. So, bete so, dass du deine Worte verfolgst. Was bete ich hier gerade? Worum geht es da? Weil meistens beten wir schon die Antwort, weil der Heilige Geist für uns redet. So, hey, vertraue ins Gebet und verlass nicht das Gebet. Verlass nicht Gottes Wort. Und verlass nicht das Gebet und verlass nicht dein Herz auf Gott. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, du mein Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinem Knecht zu verkünden. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und so furchtbare Taten für dein Land zu tun vor dem Angesicht deines Volkes, dass du dir aus Ägypten von den Heidenvölkern und von ihren Göttern erlöst hast. Und du? Ja, du hast dir ein Volk Israel auf ewig als Volk festgegründet und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. So erfülle nun, Herr Gott, auf ewig das Wort, das du über deinen Knechten, über sein Haus geredet hast und tue, wie du geredet hast, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Herrscher ist Gott über Israel und das Haus seines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, Herr der Herrscher, du, Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, mein Herr, du bist Gott, und deine Worte, die sind Wahrheit, und du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lass es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, du hast es gesagt. So möchte denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden, und zwar ewiglich. Also David ist voll begeistert, David ist voller Dankbarkeit und freut sich einfach nur. Für ihn ist es wurscht, dass Gott ihn nicht benutzen will, das Haus zu bauen. Er freut sich einfach nur, Gott ist mit ihm und Gott benutzt ihn sogar und benutzt seine Nachkommen und baut ewig. Matthäus 10, 40. Pause, Seite 1003. Also Matthäus 10, 40 bis 42. Ich war jetzt ein bisschen länger heute. Aber wir sind gleich durch. So. Paulus hat übrigens tagsüber gearbeitet in Korinth und die ganze Nacht bis zum Morgenaufgang gepredigt. Ne? Der hat so lange gepredigt, dass die Leute aus dem Fenster geflogen sind. Wisst ihr noch die Stelle? So, weil nach ein paar Stunden Predigt so, konnte er sich nicht mehr halten. So. Von daher eine Stunde. Das, also ich kann den ganzen Abend predigen. Also mache ich nicht, keine Ahnung. Okay. Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also Papa. Wer einen Propheten aufnimmt, also jemand, der im Dienst Gottes steht, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Das ist krass, oder? Das heißt, wenn du ein Diener Gottes, in dem Fall ein Prophet, so ein ist auch Wort sprechen, wen du dann nimmst, irgendjemand, der im Wort steht, so ein, ich bin gerade Prophet, so ein, ich sage, was ich denke, was Gott sagen will uns heute, so ein, du bist ein Prophet, manchmal, so ein, wenn du mit anderen redest und dir baust, dann nimmst du, wenn du vorher zu Gott gegangen bist so, und jemand Erbauung braucht und du betest so, gib mir einfach, was ich sagen soll, und du fängst an zu labern, so, dann ist da trotzdem Prophetisches dabei, weil Gott dich benutzen wird. So. Also wenn jemand kommt, den Gott gesandt hat und gesagt hat, das und das sollst du Sachen sagen oder tun, und du nimmst ihn auf, nur weil du den aufgenommen hast. Das heißt, du machst die Tür auf, lässt den rein, lässt den bei dir schlafen, verpflegst ihn halt und dann am nächsten Morgen machst du die Tür wieder auf und sagst Tschüss. Kommst du den gleichen Lohn wie der Typ. Gott kommt zu ihm, er beruft ihn, er wählt ihn aus, er sagt ihm, mach das und das und sagt das und das und zwar an der und der Stelle. Und der Typ muss alles aufgeben, lange latschen, so, ne? So manchmal hat man ja in einer anderen Stadt irgendwas, so lässt seine Familie zurück, so musst Fahrkosten bezahlen, so steigst rein, kommst bis zu der Gemeinde dort so, und fängst an, das zu sagen oder das zu tun, warum Gott dich da hingeschickt hat, Missionsansatz oder so, ne? So. Kostet viel mehr Zeit und Anstrengung für dich, ne? Als der, der einfach die Tür aufmacht und sagt, ja klar, kannst bei mir heute Nacht wohnen bis morgen früh. So. Ja, aber trotzdem, der, der die Tür aufmacht und den aufnimmt, kriegt genauso viel Lohn wie der, der die ganze Arbeit hat. So. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem diesen Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, also weil er zu Jesus gehört, hey, wahrlich, ich sag euch. Und dieses wahrlich, das, hat er, das war sein Amen. Das bedeutet, hey, genau so meins. Hey, wahrlich, wahrlich, genau so, nicht anders. Und B erzählt was anderes. Wahrlich, ich sag euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Ist das ein Hammer? Wir haben einen Herr, der nicht darauf achtet, wie viel wir bauen, sondern dass wir genau das tun, wofür wir berufen sind. So. Wenn du hier deine Schokolinsen mitbringst, dann wirst du genau den gleichen Lohn bekommen, wie ich, der ich alles vorbereitet habe. Ist doch toll, oder? So, hey, nur ein Glas Wasser, was sind da erst Schokolinsen wert? Ich schätze nicht gering. So. Wenn du einen Dienstherz hast, ein Herz, das liebt, so, dann bist du, kannst du gar nicht anders. Du wirst einfach kleine Gesten machen. Und ich finde es toll, dass Gott auf diese kleinen Gesten genauso viel Wert legt wie auf diese großen Sachen. die von allen betrachtet und bewundert werden. So ein hey, Schöpfungszugehörigen. Deswegen sagte er, hey, am Anfang halte ich bei den kleinen, winzigen Sachen, die ich dir gebe, und bleib da drinnen treu. Dann werde ich dich über Größeres setzen. Aber nur weil ich dich über Größeres setze, heißt es nicht, dass du mehr gewinnst oder mehr Einfluss hast. Du wirst einfach nur über mehr Verantwortung gesetzt. So. Aber dein Gewinn ist genau der gleiche wie bei den ganz kleinen Sachen. So, das ist absolut nicht menschlich, solchen zu denken. Gott ist der Hammer. Zum Schluss noch. Und dann höre ich auf. Wenn du ein Mensch bist, der echt gerne im Vordergrund steht, so ein gesehen wird, so ein, der es braucht, dass seine Freunde immer hübsch sind, ne, oder, na, sag mal halt nicht mehr, ich bin ein alter Sack, so dass deine Freunde so ein, ach doch was, ich erzähl's mal einfach, dass deine Freunde halt cool sind, so ein Trendsetter und so, wo Leute gucken und zumindest nicht denken, was sind das für Loser, ne, so, und wenn es dir wichtig ist, so dass du schick bist, so nicht nur du, sondern auch alles, was dich umgibt. Und den Rest, den versuchst du irgendwie aus dem Leben rauszuspannen, ne? So, hey, dann kann Gott dich absolut überhaupt nicht, noch nicht mal null benutzen. So, wenn du glaubst, wenn du davon ausgehst, so, dass du schön bist und stark, und eigentlich ganz gerecht und demütig so und alles richtig machst, ne? So ein, ja, dann bist du wie ein Heliumballon. Und ich meine, klar, manche gucken den an und sagen, oh, so schön, so rote Fäden und so rote Fäden, so schön, so bunte Farben und so, ne? Ja, aber in dir ist absolut nichts drin. So, in dir ist weniger drin als Luft. So, du bist so leicht, so ein, weißt du, du bist einfach mal aufgeblasen und dumm und hohl. So, das Einzige, was an dir schön ist, so ein, ja, das ist eine ganz dünne Schicht. So. Das ist ein außen hui und innen hui, sagt meine Mama, hat sie recht. So, das ist nicht alles Gold, was glänzt. So, oder was gibt's noch? Ach, ist egal. Na, jedenfalls weißt du, was ich meine. Hey, wenn du Wert drauf legst, einfach gesehen zu werden und schön zu sein, dass die Leute denken, du bist ein super Christ, du bist toll, ein super Mensch, total sympathisch. So ein, und wenn du selber diese Einstellung hast, so ein, oh Mann, Gott kann mich nicht gebrauchen, was soll er mit dir? Du bist ja schon schön und toll. Und du machst ja eh alles alleine, weil du machst es ja eh richtig. So, wenn du so dieser Perfektionist bist, ne, so ich muss alles, irgendwie muss alles perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich darf mir das nicht leisten. So ein, ich will, dass bloß niemand sauer auf mich wird oder schlecht über mich denkt. Ich will niemand auf den Schlips treten. So ein, ne? Ich will mir keine Feinde machen. Dann tust du mir echt leid. Ich kenne das noch von früher. So, dann bist du jemand, der, ich rede jetzt nicht zu euch, ne, weil ich habe hier ein Handy, ich rede zu tausenden von Menschen gerade. So, ich rede, dann weißt du, dann tust du mir wirklich leid, so, weil dein ganzes Leben sich nur um dich dreht. Du bist der stolzeste Mensch, den es gibt, im Endeffekt. So, weil du wirst nie zu der Erkenntnis kommen, wer du selber bist. Und du wirst dich nie selber lieben können und dich selber akzeptieren können, so wie du bist. Hey, Gott hat jeden von uns toll gemacht. Und zwar mit Absicht. So, hey, und wenn dein Leben sich nur um andere dreht, dann wirst du das alles verpassen. So, weil dann wirst du nur ausschalten nach anderen Menschen, wie sind die drauf, was machen die, haben die tolle Gags oder einen tollen Look oder irgendwas anderes, habe ich jetzt auch. Und wenn das out ist, ja, dann ist es bei mir auch out, dann geht es zum nächsten. Hey, du wirst wie mein Hund immer nur hinterher dackeln. Schick, 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 schick. So, weißt du? Ja, aber du wirst nie glücklich sein, nie. Weil du ein selbstzentriertes Ich-Leben führst. Und das ist im Endeffekt, selbst wenn du sagst, ja, du möchtest alle lieben und möchtest allen dienen und allen gefallen, im Endeffekt geht es nur um dich. Ich möchte nicht hässlich sein. Ich möchte alles richtig machen. So. Und ich kenne solche Menschen, so, weißt du, die, wenn sie mit ihren Freunden ankommen, auch Christen zum Teil, so, was dann aussieht wie so eine Gang, weißt du, als ob sie in Zeitlupe oder laufen oder so, wo du denkst, oh, nur perfekte Menschen, so, ne, also, so total schick. Und genauso ist ihr Leben, genauso ist ihre Denkweise, ihre Art, alles, was sie machen. Alles ist wunderbar und toll oder total schlecht. Armes Ich. So, hey, das sind nicht die, die Gott sich ausgesucht hat, und ich bin super glücklich. Weil, weißt du, wie Jesus seine Gang aussieht? Oh. Hey, Jesus hat, also Jesus selber, die Welt hat Jesus gesehen, wir gucken Jesus an und sagen, oh, wunderschön. So, aber die Welt hat Jesus angeguckt und guckt es jetzt noch an, wenn sie von ihm hört durch uns, oder liest in der Bibel, so, da war Jesus ein Loser, da war Jesus ein Typ, der nur angeeckt ist, überall. Ein cholerischer Typ, der einfach sich eine Peitsche baut und alles niedermetzelt. So ein Typ, der von Liebe und Frieden redet und die Pharisäer aber verachtet. So ein Revolutionär und was weiß ich. Der Jesus war nicht viel, also in seiner Zeit nicht viel Einfluss gehabt. Hast du ja gesehen, hat super viele Leute geheilt und Wunder getan und gelehrt und geliebt. So, und hat sein Leben geopfert. So, ne? Und die Leute, die davor geheilt wurden, stehen da voller Hass und rufen, kreuzige ihn, wollen tot sehen. Ich will lieber den Mörder haben, als den da, der nur Gutes tut. So, war ein Loser. So, war niemand, den man angeguckt hat, so, und von der weltlichen Perspektive aus. Jesus war es wurscht. Jesus hat gesagt, tja, die Wahrheit sieht nur so aus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Du musst ja nicht. Also, Jesus war ein Loser für die Welt. Auch wenn er in seine Herrlichkeit kommt, wie wir es in der Offenbarung gesehen haben, dann wird jedes Knie sich beugen. So, jedes Knie. Und dann seine Gänge. Wir. Hey, er hat gesagt, ich suche mir das Dumme, ich suche mir das Schwache, ich suche mir das Dumme und die Klugen. Um die Klugen zu demütigen, und ich suche das Schwache und die Starken zu demütigen. Ich bin ihre Cleverness, ich bin ihr Charme, ich bin ihre Stärke. So. Ich gebe ihnen meine Power. Also wir sehen neben dieser coolen Clique aus, so wie so Typen, die ihre Hose bisher her haben, mit Hosenträgern. So, die sind Steve Irk gegangen. Eine Hornbrille, weil wir immer blind sind und immer anecken. So, weißt du, wir können nicht richtig laufen, total tollpatschig. So, versuchen total cool durchs Leben zu gehen, ne? Als ob wir voll die Checker sind. So, und sehen von außen total dämlich aus, so, und kriegen es halt nicht mit, weil wir denken, wir sind ganz toll. Ne? So, ja, wir sind dumm. Gott hat uns angesehen, uns scharf, und hat gesagt, oh. Euch muss ich zubringen. Euch muss ich tragen. So, ihr kriegt das nicht alleine. So, ne? Denkst du, der Pfeil ist 10 Meter weiter vorn, weil du zu kurzsichtig bist. So, hey, wir sind die Loser, sagt Gott. Die Loser der Welt. Wir sind seine Gang. Ihm ist nicht wichtig, was die Welt sagt. Ihm ist nicht wichtig, wenn er mit uns da ankommt, durch die Stadt, dass die Leute sagen, oh, da wäre ich gerne mit drin. Er hat gesagt, hey Mann, ihr werdet ein Anstoß sein. Euch werden sie verfolgen, euch werden sie hassen, nur meinetwillen. So, auf euch werden sie spucken, euch werden sie auslachen. So, hey, wenn die Leute uns sehen, wenn wir ehrlich sind mit uns, so wie wir sind, und davon überzeugt sind, dass Jesus uns gemacht ist, so, ja, dann können wir so sein, wie wir sind. Und dann stehen die Leute da und wir kommen an, und ich muss das unbedingt mal als Film machen. So, weißt du, so eine totale Losergänge, total mit Power und Autorität und Vollmacht. So, weißt du, mit unserem Herrn. Ich sei froh mit dem, was du bist. Ich bin froh, dass ich nicht perfekt sein muss. Jesus ist perfekt. Ich bin froh, dass ich nicht klug sein muss. Jesus ist das. Ich bin froh, dass ich nicht mein Leben damit verschwenden muss, andauernd Neues zu erfahren, damit ich andere unterhalten kann. So, ich bin kein Clown mehr. So, ich will kein Showmaster mehr sein für andere. Ich gefalle meinen Leuten so wie ich bin. Ich muss überhaupt nicht super besonders sein. Ich bin schön in den Augen von meinem Jesus. Und ich muss mich nicht schmücken und besser. Sondern, ich kann genau der sein, der ich bin. Und das ist wichtig. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du alles verloren. Dann wird dein ganzes Leben sich weiter nur um dich drehen. Und dann bist du kein König, sondern eine kleine Prinzessin. So. Und ich will keine Prinzessin sein. Ich lasse mich nicht beschneiden. Ich bin ich, ich bin es gern. Ich bin ein Loser und schwach. Und wenn ich Urlaub habe und nicht kämpfe und aufhöre zu kämpfen und vom Schlachtfeld gehe, dann bin ich der Erste, der auf dem Dach steht und einer fremden Frau beim Baden guckt. Ich bin schwach. Aber mein Herr, das ist der, der mich hält und mich trägt. Das ist der, der mich in den Kampf schickt zur richtigen Zeit. So vertrau da und sei froh, dass du sei lieber ein Steve Urkel als oder sei lieber der größte Loser, wenn du den nicht kennst, sondern als ja, Pretty Spears, wo ich sagen wollte, die ist auch nicht gerade ein Held. Na, du weißt schon, stell dir einfach den Menschen vor in deinem Leben, wo du denkst so, ach, ich wäre gern so wie der oder die. Ich hätte gern mehr so. Ja, dann kann ich dir nur sagen, oh Mann, dann tust du mir wirklich leid, weil du bist echt richtig treu gemacht. Ach, noch eins. Der Heliumballon, der da oben immer noch schwebt. Sollte es sein, dass du der Heliumballon bist irgendwie? So, und Gott dich da angesprochen hat. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Mit meinem Handy. So, dann versuch mal eins so. Geh zu Gott, das habe ich gemacht, als ich in Heliumballon war. Geh zu Gott und sag ihm, irgendwie weiß ich nicht wirklich, also ich weiß schon, ich bin Sünder, aber irgendwie habe ich, in meinen Augen habe ich jetzt gar nicht so viel Schlimmes. In meinen Augen sehe ich eigentlich so ganz gerecht aus. So. Mach das, was David gemacht hat, so. Herr, zeig mir, und wenn da nur eine Sache in mir ist, zeig mir die. Weil David war auch an dem Punkt. So, der war auch an einem Punkt, wo er nicht erkennen konnte, dass irgendwas nicht richtig ist mit ihm. Und er wusste, oh, das bedeutet nichts Gutes. So, sag zu Gott, hey, zeig mir mal, wer ich bin. Und das wird das Schlimmste sein, was du je getan hast. Danach wirst du es bereuen. Gott wird eine Nadel nehmen und der wird biegen. Und du wirst erkennen, wer du bist. Und du wirst dich so fühlen wie dieser Ballon dann. Nämlich ein Stück zerfetztes, ekliges Gummi auf dem Boden, wo jeder drauf latscht. Und was keiner mal bewundert. So, wo alles weg ist auf einmal, was dich erhoben hat, so in deinem Leben. So, das fühlt sich zerbrochen. Du bist die größte Sünde von allen. Dann fängt Gott an, dich zu kleben und dich neu zu machen. Hey, lass dich verändern, das ist ein Segen. So, wenn du nicht mehr sehen kannst, dass du ein Sünder bist oder dass du schwach bist, dann gib zu ihm so schnell wie du kannst. Bei den zerbrochenen und kleinen Gefäßen, das sind die er braucht. Ne? Lass uns beten.
Cry out for your hand of mercy to heal. I am weak and I need your love to free me. Oh Lord, my rock, my strength, my weakness, come rescue me.
Amen.